Ja, ich bin Jochen Menzel, Filmemacher, in der letzten Zeit Schwerpunkt Fotografie, Reisefotografie, Projekte drumherum, um die Bilder, die da entstehen. Und zu meiner Vorgeschichte als Filmemacher, wir haben 1993, das heißt wir, die Gülzerin Susanne, meine Frau und ich, Transfersfilm gegründet. Das ist eine kleine Filmfirma, mit der wir Filme produziert haben, Schwerpunkt Interkultur, Migration, Veränderung der Stadtgesellschaften. Wir haben Filme produziert für ZDF, für das Bayerische Fernsehen, Bildungsprojekte gemacht für das Staatsministerium, für das Goethe-Institut und so weiter. Ja, das war die Vergangenheit in der Zukunft. Das heißt, jetzt hat sich das ein bisschen verschoben. Ich mache gerne Ausstellungen mit den Bildern, die bei diesen Projekten entstanden oder neuen Projekten, wie dieses Armenien-Projekt, was aktuell am Donnerstag dann mit der Ausstellung Armenien, deine Bilder auf AEG startet.
Genau, das wäre schon meine nächste Frage. Das Armenien-Projekt. Warum gerade Armenien?
Das ist eine gute Frage, die ich oft gefragt werde, weil ich eher meinen Schwerpunkt oder wir unseren Schwerpunkt in der Türkei, also in Anatolien, gesehen haben und haben, weiterhin auch dort haben werden. Warum Armenien? Ich habe darüber nachgedacht und bin der Meinung, dass sozusagen immer ein Stück fehlte. Und das war interessanterweise genau Armenien, denn in der osmanischen Zeit bis 1915 war ja eine der größten ethnischen Minderheiten im Osmanischen Reich, lebte und gestaltete Anatolien, das damalige Osmanische Reich, nicht nur in Istanbul, sondern auch in Adana, am Schwarzen Meer und vielen anderen Orten. Und so kam es also, dass ich das Gefühl hatte, mir fehlt etwas. Überall stoße ich, wenn wir durch Anatolien reisen, auf armenische Zeugnisse, auf armenische Kultur, auf Kirchen, auf Erinnerungen. Warum stehen die so am Rand? Warum sind die so eher unscheinbar? Und da war es natürlich naheliegend, nach Armenien zu reisen und dort die armenischen Menschen, die Geschichte, die Kultur, die Bilder, denen wir dort begegnen, dieses dort an Ort und Stelle kennenzulernen. Und so kam es, dass ich also vor 3 Jahren, damals mit meiner Frau, auch nach Armenien reiste und nach sich dieser Wunsch und dieses Projekt entwickelte, etwas darüber zu machen.
Sie waren ja unterwegs in Armenien, mehrmals sogar, auf mehreren Reisen. Wie war das dann so? Wollen Sie vielleicht ein paar Eindrücke sozusagen schildern?
Ja, es gibt natürlich eine überraschende Ähnlichkeit. Das heißt, das, was wir oder ich in Anatolien, in der heutigen Türkei erlebt habe, das fand ich auch in Armenien wieder. Das ist eine sehr, sehr große Herzlichkeit, Gastfreundschaft. Es gibt die Ähnlichkeit der Speisen. Wir finden eine Ähnlichkeit der Musik. Die Instrumente ähneln sich zum Teil. Die Lieder, die Motive werden gemeinsam gesungen, die Tänze. So, also das, ich muss sagen, die Begegnung mit armenischer Kultur, mit Armeniern in Armenien war mir nie fremd, sondern ich fühlte irgendwie sehr vieles, was mir bereits bekannt war und was ich liebte.
Ja, Sie waren jetzt da mehrmals vor Ort auf Reisen. Wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie einfach sozusagen sich das Land angeguckt und dann natürlich sind ja Bilder irgendwie gestoßen und haben die fotografiert oder gab es da irgendwie so, sag ich mal, einen Plan dahinter?
Ein Plan? Eine nette Frage. Ich reise eher planlos. Das heißt, in den letzten Jahren gestalten sich die Reisen oft so, dass ich nur ein Hinfahrtticket, also ein Hinflugticket mir besorge und den Rückflug abhängig davon mache, wann es genug ist, also wann ich genug gesehen habe oder wann ich nach Hause möchte. Und das galt natürlich auch für Armenien. Die Pläne in Armenien ergeben sich oft durch Begegnungen. Das heißt also, ich begegne Menschen auf einem Platz, an einem Ort und wir kommen ins Gespräch, es entstehen Vorschläge, das zu sehen, das zu besuchen. Oder es entstehen Begegnungen, werden Einladungen ausgesprochen, auf denen dann bestanden wird und ich dann als eingeladener Gast einige Tage mit Familien verbringe. So entwickelt sich quasi das Programm der Tage und das Reiseprogramm. Es ist also nicht fest, sondern ich folge meinem Impuls, ich folge den Anregungen, den Verlockungen, den Einladungen, die ausgesprochen werden.
Haben Sie vielleicht ein paar so Momente gehabt, wo Sie gesagt haben, okay, das hat mich jetzt irgendwie schon auch nachhaltig irgendwie verändert, während Sie da vor Ort waren? Haben Sie da vielleicht ein paar so besondere Momente?
Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Überraschungen. Eine Überraschung ist die, dass ich Menschen begegne, jüngeren Menschen, Familien, wo einer aus der Familie zum Beispiel in Magdeburg geboren ist, in Deutschland. Dann frage ich mich, wie kommt das, dass aus Magdeburg und Jerewan, die Hauptstadt von Armenien. Die Erklärung ist ganz einfach. Die Eltern dieser Person waren dort im Rahmen damals in der Sowjetunion in dieser Zeit als Offiziere oder Soldaten stationiert in der damaligen DDR. Die Geburt dieser Person, dieses Mannes, dieser Frau, fiel dann genau in diese Zeit, noch bevor die Sowjetunion zerbrach und auseinanderfiel. Und so kommt es, dass dann ein Armenier, eine Armenierin quasi in ihrem Pass stehen hat, als Geburtsort Magdeburg. Finde ich lustig. Kein Deutsch, aber das ist der Ort und so gibt es eine Verbindung. Denn dieser Geburtsort hat eine Anziehungskraft. Die Menschen wollen dann immer mal sehen, die Stadt, wo sie vielleicht die ersten ein, zwei Lebensjahre verbracht haben.
Sie haben in Ihrem Teaser-Text sozusagen, in Ihrem Text auf Ihrer Homepage auch stehen zum Beispiel, dass Armenien ein Land der Sehnsüchte ist. Was genau macht denn Armenien zum Land der Sehnsüchte? Oder zu einem Land der Sehnsüchte?
Das ist eine sehr schöne Frage. Vielleicht das Besondere an Armenien besteht auch darin, dass ja die Mehrheit, nämlich 8 oder 9 Millionen Armenier, nicht in Armenien leben, sondern verstreut über die ganze Welt. Und nur eine Minderheit, man schätzt ca. 3 Millionen, im Land selber. Das heißt, über Armenien liegt sozusagen eine Sehnsuchtswolke, weil alle, die in Amerika, in Deutschland, im Libanon, in der Ukraine, in Russland als Armenier leben, ihren Sehnsuchtspunkt in Armenien haben und auch dieser Sehnsucht nachkommen im Sommer bei Urlauben, bei Hochzeiten, bei Geburten und so weiter. Bei Besuchen in Etchmiadzin, also dem armenischen Vatikan. Ich denke, diese Atmosphäre ist spürbar und überträgt sich auf alle, die Armenien besuchen.
Und das macht sozusagen diese Sehnsucht auch aus. Also das fühlt man überall irgendwie ein bisschen.
Es gibt natürlich auch eine Sehnsucht, eine Melancholie, die über diesem Land liegt. Die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, nach einer Verbesserung, nach einer Reparatur sozusagen der Brüche, die durch die lange sozialistische Periode hindurch entstanden sind, sodass man also sich nach einer blühenden Zukunft sehnt, in der also die Größe der armenischen Kultur, der Musik, der Malerei, der wunderbaren Ornamentkunst, wie man sie an den Kirchen und den Katschkars, diesen Grabsteinen sehen kann, dass das sozusagen zu einer vollen Blüte sich entfalten kann. Unter den Bedingungen der ökonomischen Krise oder auch unter den Bedingungen, die Hinterlassenschaften der sozialistischen Zeit sozusagen zu reparieren oder wieder instand zu setzen, fällt das natürlich sehr, sehr schwer. Insofern bleibt also ein Wunsch, eine Sehnsucht nach einer Zukunft, in der Armenien wieder erblühen kann.
Sie haben gerade schon ein bisschen so die Armut auch angesprochen. Also es ist irgendwie schon ein Land, was eben auch davon unglaublich geprägt ist irgendwie. Gerade deswegen vielleicht ist Armenien ja auch irgendwie total abhängig, ein bisschen so von beispielsweise Russland auch und anderen Ländern Europas so. Kann man da irgendwie auch Einflüsse von diesen Ländern dann bemerken in Armenien, dass man sagt, okay, das bemerkt man schon, dass da eine Abhängigkeit auch besteht?
Ja, die Abhängigkeit ergibt sich ja einfach durch die Verwerfung der Geschichte. Das heißt also, nach der Auflösung der Sowjetunion gab es diesen Krieg, diesen Bürgerkrieg zwischen Armeniern und Aserbaidschanern, sowohl in Aserbaidschan als auch in Nagorno-Karabach. Das führte dann letztlich dazu, dass zwei Mitgliedstaaten der Sowjetunion damals heute verfeindete Staaten sind, mit einer Grenze, die undurchlässig ist, an der immer noch geschossen wird auch. Auf der anderen Seite ist die Türkei eine große Grenze, die auch ebenso undurchlässig ist und die früheren Verbindungen sind nicht sind nicht mehr, existieren nicht mehr. Bahnlinien sind unterbrochen, überall stehen verlassene Bahnwaggons, aufgegebene Bahnhöfe und so weiter. So bleibt also als Nachbar nur im Norden Georgien mit einer offenen Grenze, im Süden der Iran. Das heißt also, die Isolation ist ein großes, großes Problem. Denn alles, was ins Land gebracht wird, muss auf dem Landweg entweder über die schlechten und sich windenden Straßen aus dem Süden vom Iran hergebracht werden und vom Norden aus über die Straßen, die von Tiflis nach Jerewan kommen. Das ist die Isolation. Dann gibt es im Land, man sagt, circa 10.000 russische Soldaten, die zum Teil an der Grenze zur Türkei stationiert sind, die natürlich auch einen Charakter haben, den man vergleichen könnte vielleicht mit einer besatzungsähnlichen Macht. Das heißt, Russland möchte seinen Einfluss auf und über Armenien erhalten. Das ist völlig klar. Das geschieht zum Teil eben durch die Anwesenheit, die militärische Anwesenheit. Andererseits geschieht es aber auch durch die Energielieferungen, von denen Armenien abhängig ist. Das Gas kommt von außerhalb über russische Pipelines.
Wie ist denn das mit armenischen Einflüssen beispielsweise hier in unserer Region, in Nürnberg?
Man trifft auf armenische Einflüsse vielleicht sehr stark im Musikbereich. Soweit ich erinnere, gibt es einige Mitglieder der am Opernhaus hier in Nürnberg armenischer Herkunft. Es gibt Sänger, es gibt Musiker armenischer Herkunft, die natürlich an ihrem Namen erkennbar sind und von der Tradition her, die sie mitbringen. Dann gibt es zum Beispiel ein Restaurant in Lauf, ein armenisches Restaurant. Es gab ein armenisches Restaurant in Erlangen. In Nürnberg weiß ich es nicht genau, aber es gibt natürlich einen Geistlichen, der die armenische Gemeinde betreut. Und es gibt Gottesdienste, wo also die armenische Gemeinde zusammenkommt in einer Kirche. Ich glaube, das ist hier sogar in der Südstadt, zu ihren Gottesdiensten am Sonntag. Dann gibt es eine armenische Gemeinde, die sich als Verein konstituiert hat, mit Vorsitzenden, mit verschiedenen Mitgliedern, die das kulturelle Leben, die Erinnerung an Armenien, auch teilnehmen an den aktuellen Ereignissen und so weiter. Also auf diese Weise existiert hier eine armenische Gemeinde.
Zur Veranstaltungsreihe, die jetzt ansteht. Am Donnerstag beginnt es mit der Ausstellung Armenien. Deine Bilder, so heißt die Ausstellung. Und auf was dürfen wir uns denn da alles freuen?
Also am Donnerstag starten wir dieses Projekt. Wir haben es ja überschrieben, Armenien und Komitas über die Meere der Hoffnung. Das ist eine Verszeile aus einem Komitas-Lied. Komitas war ein Musiker, der vor 150 Jahren geboren wurde, in der heutigen Türkei, in Kütahya. Und ihm widmen wir dieses gesamte Projekt. So, am Donnerstag starten wir also in dieses Projekt, wo auch noch zwei Konzerte dazu gehören, mit einer Ausstellung, Fotoausstellung. Das ist das Ergebnis längerer Reisen von mir. Fotos, mit denen ich sozusagen ein Gefühl vermitteln möchte für die Lebenssituation, für die Sehnsüchte, für die Schwierigkeiten Armeniens. Wir haben eine Besonderheit, weil an dieser Ausstellungseröffnung haben wir einen Gast eingeladen, einen Duduk-Spieler. Das ist also das typische armenische Instrument, ein klagendes Instrument. Er wird also die Ausstellung eröffnen mit einem musikalischen Intro auf seiner Duduk. Vielleicht zur Beschreibung, dass man kennt dieses Instrument in der Türkei, klingt es ähnlich wie die May, ist eine Art Flöte, die also einen klagenden, melancholischen Ton produziert. Ein wunderbarer Klang. Gut, die Ausstellung eröffnen wir weiter mit einem kleinen Film. Ich habe den Soundscapes genannt. Das sind 7 Minuten Klangbilder aus Armenien. Wir begegnen Menschen, die an verschiedenen Orten quasi sich durch Musik darstellen und äußern. Dann ist am Abend nach der Ausstellungseröffnung um 7:30 beginnen wir mit einem Vortragsabend, zu dem wir eine armenische Referentin der Heinrich-Böll-Stiftung aus Berlin eingeladen haben, eine Referentin aus Istanbul von der Hrant Dink-Stiftung und ein Vorstandsmitglied der armenischen Gemeinde Nürnberg. Thema wird sein Armenien nach der Unabhängigkeit, das heißt nach 1991.
Und was ist im weiteren Verlauf der Veranstaltungsreihe noch so auf dem Plan? Auf was können Sie noch hinweisen sozusagen?
Ja, ich würde gerne noch hinweisen auf zwei Konzerte, die sozusagen dann die Veranstaltung ergänzen werden und abrunden werden. Das erste Konzert am 25. November ist ein mehr klassisches Konzert, Komitas gewidmet. Da haben wir einen armenischen Pianisten, der aus Paris zu uns kommt, und eine Opernsängerin, eine Sopranistin aus Budapest, eine Schauspielerin aus Erlangen, Annika Herbst. Und der Abend wird das Leben von Komitas in Texten und Musik und Liedern beinhalten, mit dem wir also so diesen großen Lebensweg, der sich spannt von Anatolien über Armenien nach Berlin bis nach Paris, diesen Lebensweg erfahrbar zu machen. Ein zweites Konzert, das ist ganz Besonderes, was wir auch in diesem Projekt entwickelt haben. Das ist die Kooperation von ca. 8 Nürnberger Musikern, persischen, armenischen, türkischen, deutschen Musikern, ebenfalls Komitas gewidmet, wo wir das etwas Ähnliches versuchen, das Leben von Komitas anhand von Liedern, anhand von Musikstücken und auch eingesprochenen, rezitierten Texten zu zeigen. Das ist eine Nürnberg-Premiere, also von einem großen Kreis von erstklassigen Musikern, unter anderem, Sie kennen sicherlich die Namen Hadi Alizadeh, Gayane, eine armenische Sängerin, Sade Kırıcı, ein Balama-Spieler, Eylem Balaban, eine Sängerin, Yusuf Çolak, Boran Çolak am Piano und Mari Harutyunyan singt. An dem Abend wird auch Annika Herbst wieder Texte rezitieren zu diesen Musikstücken. Zur Ausstellung ist geplant ein Nachmittag am 5. Dezember, da müsst ihr nochmal nachschauen, ein Nachmittag um 5 Uhr. Ich lade dazu ein, fotografierende, filmende Zeitgenossen, Zeitgenossinnen zu einem Gespräch über dokumentarisches Fotografieren und Filmen in der Ausstellung, und würde sehr gerne über das Verhältnis sprechen oder mich unterhalten zwischen meinen und deinen Bildern. Das heißt also, wenn wir fotografieren, haben wir ja immer dieses Spiel zwischen den Bildern, die wir sehen, und den Bildern, die wir mitbringen. Und daraus entsteht dann letztlich ein Film, ein Foto, eine Dokumentation. Ist für mich das Spannendste und Interessanteste überhaupt am Fotografieren, am Herstellen von Bildern, ob bewegt oder als Freeze Frame oder Still. Wie funktioniert das? Und was ist denn eigentlich dokumentarisch? Das wird also ich glaube, 4. oder 5. Dezember auf AEG stattfinden. Ein lockeres Gespräch in der Ausstellung, vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden, wozu ich herzlich einlade.